Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Wir beschäftigen uns heute noch einmal mit dem Thema Corona und werden explizit auf die Langzeitfolgen für Psyche und Erziehung und Gesellschaft und Familien eingehen. Und wir werden auch besprechen, woran ihr erkennen könnt, dass bei eurer Familie oder in eurem Umfeld vielleicht doch das Thema Corona noch mehr mitschwingt, als ihr eigentlich glauben würdet. Aber erst einmal, hallo, wie geht's? Was geht ab?
Hallo, liebste Schwesti-Schwest.
Na?
Was geht ab bei dir? Du fährst in Urlaub, freust du dich?
Ja, ich freue mich auf den Urlaub, aber gerade bin ich noch im Vampir-Modus, weil ich mal wieder Nachtschicht habe. Deswegen lebe ich gerade eh irgendwie an allen anderen vorbei. Es ist immer sehr komisch. Deswegen habe ich auch noch nicht gepackt und es ist alles ein bisschen strange. Aber ja, an sich freue ich mich schon.
Wieso ist das strange?
Ja, wenn ich halt komplett in einem anderen Rhythmus bin, ist das natürlich immer strange. Ich stehe um 18 Uhr auf und mache mir einen Kaffee.
Ach so, meinst du? Ja, okay, verstehe. Ja, das ist strange. Das kann ich mir ja eh nicht vorstellen. Also ich finde das sehr, sehr, sehr bemerkenswert, dass du da so switchen kannst. Ich kann mir das null vorstellen. Ich bin da wirklich so ein, ja, ich fühle mich da schon spießig tatsächlich.
Naja, ich habe ja keine andere Wahl, also.
Ja, aber ich finde, dafür machst du es trotzdem sehr gut.
Ja, schauen wir mal, in ein paar Jahren. Also ich merke jetzt schon, dass ich das immer schlechter wegstecke auf jeden Fall. Heute habe ich auch wieder komplett scheiße gepennt. Also, ja. Naja.
Oh nein. Ja.
Naja, gut. Schlafstörungen sind ja auch eine Sache, die Menschen noch beschäftigen, Jahre nach der Pandemie. You know what I did? You know what I did there? Oh. You see what I did there?
Boah. Das war wirklich mal wieder meisterhaft.
Ja, Leute, heute Langzeitfolgen. Ich glaube, es gibt kein Thema, was so in den Medien mehr stattgefunden hat in den Jahren jetzt nach der Pandemie als das Thema Langzeitfolgen und Long-Covid. Long-Covid ist nicht das Thema bei uns. Also wir werden jetzt nicht über Long-Covid sprechen, sondern wir werden über die Sachen sprechen, die mit der Pandemie zu tun haben, die man vielleicht nicht so richtig rafft, dass sie mit der Pandemie was zu tun hatten. Schlaf spielt eine Rolle. Was spielt denn noch eine Rolle? Das merkst du ja auch vor allem in den Familien, in denen du da arbeitest.
Ja, Schlafstörung ist einer der Dinge, Mimi. Also generell ist es so, dass auch 2025 echt immer noch Daten zeigen, dass die Altersspanne von 11- bis 15-Jährigen weiterhin eine geringe Lebenszufriedenheit haben. Kannst du dir das vorstellen? Und mehr Einsamkeit als vor der Pandemie zeigen. Mädchen sind im Durchschnitt stärker belastet. Und wen wundert, soziale Unterschiede wirken sich aus. Was glaubst du, warum wirken sich soziale Unterschiede im Hinblick auf die erste Folge jetzt auch noch aus?
Wow, okay, Frau Lehrerin, dann werde ich Ihnen jetzt mal meine Antwort darauf geben. Naja, ist ja logisch. Also wir haben ja in der ersten Folge schon darüber besprochen, dass sich alles zu Hause abgespielt hat und es ganz klar war, dass Kinder aus sozial stärkeren Umfeldern, wo Eltern da waren, die sich interessiert haben, die sich aber auch interessieren konnten, die überhaupt die Ressourcen dazu hatten, sich um die Kinder zu kümmern, was auch die schulische Bildung zu Hause angeht, dass die einfach viel besser durch die Pandemie gekommen sind als Familien, in denen das nicht so war, also in denen es eh schon andere Vorbelastungen gab und dann kam noch die Pandemie dazu. Also es ist ja ganz logisch, dass sich das jetzt auch Jahre später immer noch da durchzieht, ja.
Genau, Frau Benhadid. Eins setzen. Ja, das ist halt diese tolle Chancengleichheit, von der wir immer sprechen, die ist einfach nicht da. Die ist nicht existent. Also natürlich haben auch Kinder, die nicht so einen supportenden Rückhalt von ihren Eltern haben, die nicht ihre Hausaufgaben zu Hause gut machen konnten, die nicht gut lernen und sich entwickeln konnten, natürlich jetzt immer noch Probleme im Gegensatz zu denen, die irgendwie die Eltern zu Hause hatten, einen großen Garten hatten, sich auch gut entfalten konnten und mit harmonischen Geschwistern. Ich übertreibe jetzt natürlich alles sehr plakativ, aber das ist leider das, worum es hier geht. So, ne, dass wir immer noch davon sprechen, dass das immer noch die Folgen sind und wir auch immer noch in vielen Ländern anhaltende, erhöhte Fehlzeiten von Schulbesuchen haben. ohne systematische Gegenmaßnahmen bleiben die Lücken einfach bestehen. So, und es ist auch heute immer noch deutlich spürbar, dass Kompetenzlücken im Lesen, in Mathe, im Sprachverständnis auch wirklich erkennbar sind. Es gibt auch Studien dazu, die besagen, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hier gesagt habe, dass eine Grundschulzeit super wichtig ist und eine positive Grundschulzeit, vor allen Dingen eine positive erstes und zweites Schuljahr, statistisch gesehen einen höheren Erfolg bietet, einen guten Schulabschluss zu machen. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass die Kinder nicht gelernt haben, eine gute erste Schulzeit zu haben, dann ist es natürlich auch im Hinblick auf weiterführende Schule und Leistungserbringung und extrem schwierig, das irgendwie aufzuholen, nachzuholen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man nicht immer wieder sagt, wir kehren zu den Standards zurück, bleibt. Nee, tun wir nicht. Nee, Bro. Wir bauen alles neu
das
auf.
Das geht überhaupt nicht mehr.
Ja, genau.
Das, ja.
Wir bauen neu auf und
absolut.
Müssen mit ganz neuen Sachen uns das alles nochmal angucken. Ich bin mal gespannt, wir haben ja am Wochenende auch so ein bisschen darüber geredet. Mimi und ich reden uns dann gerne schon mal in Rage. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn Mimi und ich einfach mit einem Weinchen auf der Couch sitzen und über Gott und die Welt und erst recht über die Politik und Bildungssystem und Co. reden, dann kann das auch schon mal irgendwann ein bisschen hitzig werden um 1 Uhr nachts. Aber da haben wir uns ja auch extrem darüber aufgeregt, wie sinnlos das einfach ist und uns gefragt, ob das irgendwann nochmal geändert werden kann. I don't know.
Also was in der Zeit passiert ist, das haben wir ja in der letzten Folge schon besprochen. Also dass es eben unterbrochene Entwicklungsfenster geht, dass es eine Art von Dauerstress gab, dass es für Kinder und Jugendliche, aber auch für alle anderen einfach keine externen Personen gab, denen man das Verhalten spiegeln konnte, die einen auffangen konnten, ne? Freunde, Peers, auch Familienmitglieder. Ne? Es gab keine Familienfeste, alles hat sich zu Hause mit den Eltern abgespielt, was natürlich dann auch zu Einsamkeiten geführt hat. Die Kinder saßen viel vorm Fernseher oder vorm Tablet, einfach weil es auch nicht anders ging. Die Rollen in den Familien haben sich verschoben. All das hat sich in der Zeit abgespielt. Jetzt wollen wir ein bisschen darauf schauen, was jetzt Jahre später los ist. Also woran kann man denn jetzt immer noch erkennen, dass Corona immer noch eine Rolle spielt?
Ja, abgefahrenerweise immer noch an erhöhtem Medienkonsum und immer noch an einem verschobenen Schlafrhythmus. Also Schlafstörungen ist immer noch ein Symptom, was viele Kinder und Jugendliche beschreiben, dass dieses Symptom sich da entwickelt hat irgendwie. Und dass so ein verschobener Tag-Nacht-Rhythmus einfach auch existenziell für viele andere Sachen ist. Das haben wir, glaube ich, schon in vielen verschiedenen Folgen hier in dem Podcast erwähnt. Aber ja, hat natürlich auch was damit zu tun, dass wenn du einmal gelernt hast, dass eine Verschiebung möglich ist, dann ist ein Zurückkommen dahin natürlich einfacher. Man darf auch nicht vergessen, dass die Schulen häufig total überfordert waren, auch als die Schulen dann wieder geöffnet waren und viele Kinder und Jugendliche erlebt haben, dass wenn sie mal länger gefehlt haben, dass es da keine Konsequenz gab.
Da hast du dich ja schon noch häufiger darüber aufgeregt.
Ja, genau. Und die zu der Zeit halt noch mal mehr, weil da einfach andere Probleme vorherrschend waren. So. Und ja, die Kinder haben einfach gelernt und die Jugendlichen erst recht. Naja, es ist ja möglich, ich muss ja nicht in die Schule gehen. Und es gibt keine Konsequenz. Und da irgendwie den Körper wieder zurückzubekommen zu, ja, aber es ist keine Frage mehr. Es ist keine Frage, ob du gehst oder nicht. Du gehst. Mm. Das ist wahnsinnig schwierig. Ich habe jetzt einen Jugendlichen, der ist in der fucking 9. Klasse. Jetzt habe ich den nach 3 Jahren fast so weit, dass ihm klar ist, er stellt sich die Frage selbst gar nicht mehr, ob er geht oder nicht. Also das stellst du dir morgens die Frage, gehe ich heute arbeiten oder nicht? Es ist ein Wecker, Kacke. So.
Sollte ich vielleicht mal, aber nee.
Ja, genau. Und meine Kinder stellen sich die Frage auch nicht. Die stellen sich die Frage nicht. Und die meisten vor Corona haben sich die Frage auch nicht gestellt. Aber seitdem kann man sich die Frage ja stellen.
Naja, es macht ja irgendwie auch Sinn, weil Mama und Papa haben seitdem ja auch irgendwie Homeoffice und können mal zu Hause bleiben. Aber Homeschooling wurde ja komplett abgeschafft.
Ja, fast tatsächlich. Es gibt immer noch ab und zu Homeschooling. Bei akutem Lehrermangel und so ist das echt verrückt. Das ist eine Möglichkeit, aber ja.
Ja, klar, aber in Ausnahmesituationen. Das ist ja nicht so die Regel geworden, so wie jetzt in den meisten Bürojobs, ja, dass du so 2-3 Tage in der Woche von zu Hause arbeitest und das kein Problem
genau,
ist.
Ja,
so.
Absolut.
Da gibt es ja keine Regelmäßigkeit.
Absolut,
in dem Sinne.
Genau. Und das halt umzulernen, das dauert total lange. Ich bin selber immer wieder überrascht, wie lange das dauert, weil ich habe das eigentlich ganz cool mal mit einem Jugendlichen besprochen. Der meinte dann, naja, auf einmal kommt dann morgens die Frage, lohnt sich, ob ich aufstehen kann. Mhm. Und dann habe ich es einfach selber erst gerafft. Deswegen finde ich das so wertvoll, die Gespräche, die ich mit meinen Jugendlichen führe, weil ich das dann auch für andere Fälle adaptieren kann. Weil ich gedacht habe, ja klar, das ist der Punkt. Vorher kam die Frage gar nicht auf. Und jetzt muss er sich jeden Tag, kann er sich die Frage neu beantworten. Hm. Und das ist natürlich schwer. Und wenn man dann auch noch lange Bildschirmzeit hatte und die halbe Nacht durchgenetflixt hat oder gezockt hat, dann ist die Frage auch schon mal schnell beantwortet. Aber nicht mit ja, natürlich gehe ich.
Hm, klar, ja.
Ein weiterer Punkt sind anhaltende Trennungsängste, soziale Scheu und erhöhte Reizbarkeit. Total faszinierend finde ich, dass sich das so festgesetzt zu haben scheint, diese Trennungsangst und diese Angst vor sozialem Kontakt. Da habe ich in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, dass ich einen Jungen habe, der einfach eine wahnsinnige Angst davor hat, in die Schule zu gehen. Das hat sich komplett in dem festgesetzt und das wird ganz schön viel Zeit und Arbeit bedeuten und auch sein Wille, ohne ihn kriegen wir das sowieso nicht hin, dieses Muster aufzubrechen. Dass einfach klar ist, die Frage wird sich auch da nicht gestellt, er geht in die Schule und dann gucken wir, wie wir das dann irgendwie da hinkriegen. Also das ist bei war bei Kindergartenkindern danach extrem, aber zieht sich jetzt bis ins Schulalter tatsächlich von Kindern, die damals in der Kindergartenzeit auch schon Trennungsängste hatten.
Mhm.
Dann geht es natürlich auch darum, vor allen Dingen bei jüngeren Kindern, die haben ärmeren Wortschatz, die hatten weniger Gesprächswechsel, auch in Deutsch, da haben wir auch schon kurz in der letzten Folge drüber gesprochen, ein Punkt, ne, dass das Deutsch wieder ein Stück weit verlernt wurde in manchen Familien, wo Migration einfach auch ein Thema ist. Und das dann auch noch verstärkt durch eine temporär auf einmal hohe Bildschirmzeit. Das ist einfach sehr schwierig, das dann später zu regulieren. Habe ich halt am eigenen Leibe erfahren, dass die Bildschirmzeit, die wir dann wieder runtergeschraubt haben, das fanden die Kinder gar nicht witzig.
Ja, natürlich.
Ja, verständlich. Mhm. Also es ist ja klar. Ne? Und deswegen sage ich ja auch, was Thema Handy und Digitalisierung und so angeht, lieber halte ich mein Kind am Anfang an einer kurzen Leine, weil der Mensch einfach so gestrickt ist, dass er, umso älter er wird, bis dass er 18 ist oder so, ist ja auch logisch, will er ja mehr. Wenn ich meinem Kind mit 12 Jahren schon uneingeschränkte Freiheit gebe, dann kann es sich ja nichts mehr erarbeiten. Wenn die schon mit 12 einen Bauchnabelpiercing haben darf, dann will die bestimmt mit 16 ihr erstes Tattoo oder weiß der Kuckuck was. Ist ja logisch, weil mit 12 hatte sie ja schon ein Bauchnabelpiercing. Wenn ich ihr aber erst mit 14 oder 15 oder 16 Bauchnabelpiercing erlaube, dann freut ihr sich darüber so einen Ast ab und das reicht ihr dann, weil sie dann mehr bekommen hat. Also so funktioniert das ja leider nun mal häufig. Und dann aber zurückzugehen, zu sagen, ja klar, du durftest 12 Stunden am Tag, gar kein Thema und auch unlimitiert, zu so, Fritzchen, also jetzt kriegst du nur eine Stunde am Tag und das auch nur auf Seiten, die wir erlauben, ja, das gibt Konfliktpotenzial ohne Ende.
Ja,
das kann man nicht mehr machen. Also ne, da fühlen die Jugendlichen sich auch teilweise verarscht und da muss ich denen auch recht geben, dass sie sagen, ach so, ich durfte das eine ganze Zeit lang, jetzt hat Papa irgendeinen Doku gesehen auf Arte und jetzt darf ich das auf einmal nicht mehr. Sag mal, will der mich verarschen? Ja, hat er leider recht. In manchen Familien gab es dann früher natürlich auch nicht diese klassischen Gespräche, die man unter Kinder hat. So, das heißt, es gab eher erwachsene Wörter und weniger kindliche Äußerungen, logisch. Und weniger so Hin- und Her-Gespräche, sondern erwachsene Konversationen. Ich habe ein Mädchen, die versteht, also die hat totale Probleme mit Konversationen mit Gleichaltrigen, weil die eine ganze Zeit lang auch aufgrund von Krankheit der Eltern nur im Erwachsenenkontext war. Die hatte wirklich gar keine Möglichkeit, mit anderen zu sprechen. Die redet wie eine Erwachsene. Und die redet dann halt tatsächlich auch, also die ist dann auch wahnsinnig abfällig zu Gleichaltrigen, weil die denen schon das Gefühl gibt, dass die findet, dass die halt gerade Scheiße labern. Und das kannst du halt nicht bringen. Ja, ist halt so. Dann guckt die mich an und sagt, Frau Kutsch, was soll ich denn dazu sagen? Die Interaktion war einfach extrem impertinent. Dann sage ich, ja, das stimmt, aber das kannst du nicht sagen. Wieso nicht? Ja, weil das Leute vom Kopf stößt. Meine Mama hat gesagt, ich muss immer ehrlich sein. Ja. Ja,
das. Ach du aber meine Güte, aber welche Eltern reden denn so? Das ist ja schlimm.
Sehr bildungsstarke Eltern, die es auch sehr gut gemeint haben natürlich. Und das Kind ist auch in vielen Sachen einfach der Wahnsinn. Aber die hat viele Probleme in sozialen Interaktionen. Die kommt nicht da dran. Die versteht auch nicht, dass man nicht alles direkt sagen soll. Also die hat so leicht autistische Züge, ohne Autistin zu sein. Weil die einfach lange nicht, sie hat nicht verstanden, wie so dieses, okay, du musst nicht alles direkt sagen, was du denkst, so. Und dann geht die dann zu einer Lehrerin und erzählt das dann halt. Und dann sage ich, ja, aber es ist ja Petzen. Dann sagt sie, ja, ich habe aber ja recht, ja, hast du auch, aber damit machst du dir keine Freunde. Hä, wieso?
So. Ja, verstehe.
Dann ein Punkt, den du auch schon erwähnt hattest, Körper und Aktivität, also deutlich weniger Bewegung in manchen Gruppen. Folgen, Unruhe, Gewichtszunahme, geringe Ausdauer, vor allen Dingen Gewichtszunahme, muss ich sagen, ist ein Punkt, der auch echt immer noch, wo immer noch Kinder und Jugendliche drunter leiden, die einfach in dem Zeitraum so viel in sich reingefressen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die jetzt einfach so übergewichtig sind und jetzt gar nicht mehr, die schaffen es gar nicht mehr, irgendwie das Pensum zu erreichen und auf ein anderes Gewicht runterzukommen. Und darunter leiden die extrem. Es hat dann wieder Folge, dass die nicht mehr so gut Sport machen können, dass die teilweise auch zu Mobbingopfern geworden sind. Also das ist so nochmal ein ganz anderes Fenster, was sich da öffnet.
Wenn wir jetzt von Langzeitfolgen sprechen, also wir haben ja schon ein paar Jahre nach der Pandemie, wie lange muss man denn damit rechnen, dass diese Folgen noch da sind?
Ja, also das Problem ist, dass ohne aktive Schritte kann halt keine Verbesserung passieren. Und das unterschätzen halt viele. Einige sagen, es braucht halt nur Zeit. Das ist in vielen Situationen ist das gar nicht so falsch. Aber es ist halt auch nicht ausschließlich richtig. Weil wenn wir uns nochmal überlegen, was ich in der Angstfolge erzählt habe, dann ist es einfach so, dass ohne diese aktiven Schritte Angstprobleme zum Beispiel oft monatelang bis jahrelang bestehen und nicht besser, sondern immer schlimmer werden, weil die sich ja potenzieren. Und das ist leider auch bei Schlafproblematiken so. Also ich habe jetzt tatsächlich noch niemanden erlebt, der massive Schlafprobleme hatte und von heute auf morgen gesagt hat, ha, Bro, ich habe auf einmal so durchgeschlafen, 12 Stunden durchgepennt, einfach alles wieder gut. Perfekt. Hat sich von selbst erledigt. Und das gilt leider auch häufig für sprachliche Rückstände und schwache Grundkompetenzen im Sozialen. Miteinander. Also sowas verwechselt sich halt häufig nicht von selbst. Und jetzt merke ich, dass das versucht wurde, dem Zeit zu geben, dass das nicht so schlimm war, dass Eltern viel versucht haben, zu Hause zu kompensieren, das vielleicht auch teilweise unterschätzt haben, weil sie dachten, ach, das wird schon wieder, wir brauchen einfach nur ein bisschen Zeit. Häufig waren Eltern auch noch lange mit sich selbst beschäftigt nach der Pandemie. Das höre ich auch immer wieder. Dass sie gar nicht das so auf dem Schirm haben konnten, weil die selber in der Verarbeitung der ganzen Zeit waren. Ich meine, wir sind ja auch nur Menschen, ja? Ja, und jetzt bekomme ich dann mit, okay, krass, jetzt kommt nochmal eine dicke Ladung von, das sind Folgen, chronifizierte Folgen teilweise, die eigentlich in der Pandemie ihren Ursprung hatten. Richtig heftig.
Wenn du sagst, ohne aktive Schritte geht das alles nicht. Wenn wir jetzt über Kinder sprechen, was kann man denn jetzt machen, wenn man merkt, meine Kinder haben da echt noch Themen, die von der Pandemie noch sind?
Also die Sachen, die jetzt kommen, sind halt tatsächlich hauptsächlich für Kinder, weil das kann man mit Jugendlichen nicht mehr so machen. Die würden einem dermaßen den Stinkefinger zeigen und da hat man auch gar nicht mehr so das Pack an häufig. Also zum Beispiel ein Rhythmus-Reboot in einem 14-Tage-Fenster, also feste Aufstehzeiten, auch am Wochenende. Das ist anstrengend für euch Eltern, ich verstehe das auch. Plus, minus halbe Stunde schenke ich euch, ja. Aber abends 60 Minuten bildschirmfrei, also 60 Minuten, bevor man ins Bett geht, bitte kein Blaulicht. Bitte keine visuellen Reize. Bitte keine Themen, die irgendwie mehr aufkochen könnten, irgendwie das Kind. Also ich habe Eltern, die wundern sich, das Kind hat ein ADHS. Das darf bis abends kurz vorm Schlafen gehen Fernsehen gucken und guckt dann sowas wie Monster Truck oder Monster Dinos oder Turtles und ist dann voll auf 380 und die sagen, ja, irgendwie will Fritz nicht schlafen. Ja, wie lange guckt er denn? Ja, bis 8 guckt er. Und wann soll der ins Bett? Ja, danach Zähne putzen, ab ins Bett. 7:45 liegt er im Bett. Okay, und da schläft er nicht. Nee, abgefahren. Also, wundert mich jetzt total. Also, so. Na, zum Beispiel, das ist leider keine Seltenheit, dass ich solche Gespräche führe. Wenn ich ihnen das dann erkläre und Psychoedukation mit denen mache, dann ist das so, ah, ja, okay. Das ist klar. Halt leider Unwissenheit. Sozial mutig werden, also kleine Mutschritte, ne, von der Tür, kurze Aufgabe von der Tür bis zum Briefkasten gehen, mit Mama zusammen einkaufen gehen, zum Bäcker gehen, kleinen Vortrag halten, whatever. Ich habe mir schon 1000 Sachen ausgedacht, die Kinder da machen können. Selbstwirksamkeit üben. So, du gehst jetzt eine Runde mit dem Hund. Du räumst jetzt die Spülmaschine aus und hast danach ein Erfolgserlebnis zu dem, was du gemacht hast. Also begleitetes Ankommen in der Kita oder in der Grundschule, eine sichere Ecke statt generellen Rückzug, ein Ritual, wie man das in der Kita, in der Grundschule macht. Das sind so Sachen, die man wirklich gut etablieren kann. Nur das bedeutet, dass Eltern natürlich jetzt mehr investieren müssen. Weil jetzt hat sich das ja mittlerweile schon eventuell ein bisschen chronifiziert und die Kinder werden sich dagegen natürlich wehren. Ich habe viele Eltern, die sagen, ja, aber der will das dann nicht. Dann sage ich, ja, das ist jetzt scheiße, aber dann müssen sie mit ihrem Kind da durch. Das ist scheiße, aber ich habe leider keine andere Möglichkeit, die ich sehe, außer da durchzugehen. Sprachlich gesehen finde ich auch so Sprachinseln, tägliche Erzählrunden, 3 Dinge aus meinem Tag, um das auch nochmal zu reflektieren. Das finde ich einfach auch immer super effektiv. Da kann man nachfragen, man kann Situationen nachsprechen oder erweitern. Das ist jetzt bei 1- bis 3-Jährigen, ne? Gezielt Gesprächswechsel fördern. Da geht es aber eher darum, dass die haben ja die Pandemie quasi nicht erlebt. Das ist bei denen ist es so, dass die älteren Geschwister häufig Probleme haben und die dann versuchen, das nachzumachen oder so. Und Bewegung. Soziales Training, Bewegung, Bewegung. Schmeißt die Kinder raus. Von mir aus belohnt die mit Medienzeit, wenn sie draußen waren. Das ist mir auch eine Jacke, außer 60 Minuten vorm Schlafengehen natürlich. Aber die müssen sich bewegen. In Bewegung sein ist auch ein Thema, finde ich, was völlig unterschätzt ist. Das gibt dem Körper einfach so viel.
Wenn du hast ja gerade gesagt, das war jetzt explizit für Kinder. Woran sieht man denn bei Jugendlichen, dass sie vielleicht immer noch mit den Folgen der Pandemie zu knabbern haben?
An der Stimmung häufig und am Selbstwert, also depressive Symptome, Einsamkeit, soziale Angst. Das ist leider auch so, dass Mädchen wohl häufiger betroffen sind als Jungs. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich finde das super traurig. Mich würde das echt mal interessieren. Vielleicht muss ich mich da auch noch mal mehr einlesen, warum gerade Mädchen da mehr betroffen sind. Aber das sind so Themen, die bleiben halt in gewissen Teilgruppen von Teenagern halt wirklich erhöht. Also ne, dann auch dieser Schlaf und diese Mediennutzung. Verspäteter Tagesrhythmus ist ein ganz großes Thema, gerade bei Teenagern. Einschlafprobleme. Und da ist es halt so, da kann man halt Eltern nichts mehr vorgeben. Ne? Da sehe ich halt oft ohnmächtige Eltern, die sagen, ja, der macht das nicht. Der sagt, also der Klassiker ist, ich habe schon alles ausprobiert, aber es hilft nichts. Und eigentlich haben sie es nicht ausprobiert und verarschen sich selbst, weil es ein Teenager, also das meistens unreflektierteste Wesen, die es halt irgendwie gibt, weil sich alles umstellt im Kopf. Und da hat man als Elternteil einfach viel weniger Handhabe. Das ist einfach so. Wenn man sagt, du um 10 Uhr du schläfst, ja, dann macht ein Teenager natürlich trotzdem, was er will.
Klar, vor allem es gibt ja auch viele Eltern, die früher ins Bett gehen als die Teenager. Wie willst du das kontrollieren?
Ja.
Also das hat mich ja bei uns immer übel abgefuckt, dass unser Vater einfach immer erst um 2 oder 3 Uhr ins Bett gegangen ist. Oh, das war immer so nervig. Ich hatte immer so eine Kontrollinstanz, der da noch so rumwabert. Bei all meinen Freundinnen waren die Eltern um 10, 10:30 im Bett. So, die konnten danach machen, was die wollen. Das hat niemand mitbekommen.
Ja, vor allen Dingen, der ist wirklich rumgewabert.
Ja, der ist dann immer rumgelatscht und hat dann nochmal so reingeglotzt, wo ich mir denke,
der ist ja zwischendurch auch nochmal gucken gekommen.
Mann, ey, geh doch mal ins Bett wie die anderen normalen Eltern.
Ja, normalen Eltern, genau. Ja, Mama war ja früh im Bett. Die war immer früh im Bett.
Ja, deswegen, sag ich ja.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Das fand ich auch immer richtig ätzend. Vor allen Dingen, weil er immer rumgewabert ist. Wenn er wenigstens da sitzen geblieben wäre, dann wäre es halb so schlimm. Aber so konnte man halt noch nicht mal durchs Fenster abhauen.
Ja, der latscht dann immer überall rumgelatscht und hat man nur so gehört, so, fuck, wo ist der jetzt gerade unterwegs?
Ja, vor allen Dingen, weil es ja dann noch nicht mal nur um, wir hatten ja damals keine Medien, sondern wir haben ja auch ganz häufig dann einfach heimlich gelesen. So, ich konnte ja ganz oft auch nicht einschlafen. Ich hatte ja auch, habe ja auch immer noch massive Einschlafprobleme. Und das hatte ich damals auch schon. Ich habe einfach ganz häufig ganz lange gelesen. Oder mein Bibi und Tina gehört. Und dann musste ich immer die CD irgendwie austauschen und so. Und dann, wenn er dann runtergekommen ist, wieso schläfst du dann nicht? Und das war auch mit. Ich habe immer Bibi und Tina gehört, also falls ihr euch jetzt wundert, um einzuschlafen oder Bibi Blocksberg.
Ja, und bei dir hat das super funktioniert mit keine Bildschirmzeit vorm Schlafen gehen, ne? Wie schläfst du denn jetzt ein, Sarah? Willst du das mal teilen hier,
ja,
mit dem Podcast?
Ja, das hat nämlich gar nicht funktioniert, weil ich muss tatsächlich total krankhaft, kann ich nur einschlafen, wenn mein Kopf ausgeschaltet ist. Und das geht nur, wenn ich was höre. Also erst gucke ich, dann drehe ich mich um, aber habe meine Kopfhörer im Ohr und höre tatsächlich. Anders kann ich nicht einschlafen. Und das ist so schlimm, dass ich auch nächtelang schon wach war, weil ich nicht einschlafen konnte. Ich habe es ja versucht ohne. Deswegen habe ich bei meinen Kindern radikal was anderes tatsächlich etabliert. Also die können tatsächlich Gott sei Dank gut einschlafen. Wenn die irgendwie Kirmes im Kopf haben, dann dauert das schon mal länger. Aber ja. Das konnte halt keiner ahnen. Irgendwie, du hast das ja gar nicht, ne?
Nö.
Du hast früher auch Bibi und Tina oder so gehört? Oder Benjamin Blümchen oder was?
Bibi Blocksberg.
Und irgendwann nicht mehr. Oder Bibi Blocksberg, genau. Aber irgendwann hat es bei dir aufgehört. Bei mir leider nicht.
Ja, irgendwann waren mir halt die Hörspiele zu babyhaft. Ich hatte halt keine Lust mehr auf diese Kinderhörspiele. Und dann habe ich die einfach irgendwann nicht mehr gehört.
Ich habe irgendwann auch TKKG gehört. TKKG, die Profis sind spielen.
Nee, da bin ich ja gar nicht nie reingeraten. Es gibt ja immer noch super viele Erwachsene, die auch die drei Fragezeichen und TKKG hören, weil das so, ich habe das nie angefangen. Bei mir war nur Bibi Blocksberg und als mir das zu blöd war, habe ich einfach aufgehört und seitdem nie wieder irgendwas Hörspielmäßiges gehört.
Crazy. Ja, gut für dich, gut für dich. Also, mein Mann auch.
Ja.
Der ist ja auch. Der legt sich hin, der ist in der waagerechten. Da rede ich mit dem, da ist er schon fast am Schlafen. Das ist ein Phänomen. Ein Phänomen. Ich weiß nicht, wie der das macht. Der hat doch noch was im Kopf. Der muss doch noch einen Gedanken zumindest zu Ende denken. Nö, dreht sich um und schläft. Und ich komme aus diesem Gedankenkreisel nicht raus. Also ja, Leute, ich weiß, ich bin auch manchmal ein kleiner Heuchler, falls es euch nicht aufgefallen ist. Ich sag ja nur, wie es optimalerweise wäre. Und auch, wie ich es meinen Kindern beibringe. Aber ich weiß leider auch, wie schwer es ist, da aus diesen Mustern rauszukommen. Also ich schaffe es nicht.
Hm.
Und ehrlich gesagt ist mir mittlerweile mein Schlaf auch zu teuer, weil ich werde dann richtig aggressiv. Und das
Klar.
wäre auch schlimmer für mich tatsächlich. Also ein Freund von mir hat mal gefragt.
Der Zug ist abgefahren bei dir, Sarah.
Ja, ist es auch. Also, aber ein Freund von mir hat mich gefragt, boah, stell dir mal vor, du gehst ohne Handy oder ohne Tablet in ein Wochenende. Also wenn ich jetzt bei dir war, was wäre schlimmer gewesen? Kein Handy und kein Tablet abends? Für mich kein Tablet. Also ich würde lieber mein Handy verlieren und nicht haben wollen, das wäre auch schlimm, aber dann würde ich ja die ganze Nacht nicht pennen. Original nicht pennen. Oder ich müsste mich so abballern mit Alkohol, was auch keine Alternative wäre, weil dann wäre ich am nächsten Tag auch tot, dass ich pennen würde.
Das ist krankhaft. Naja, zurück zu den Jugendlichen.
Okay, wow, danke. Du hast voll gejudged. Ja, ich habe nie gesagt, dass ich nicht Bluner bin. Also von daher zurück zu den Jugendlichen, genau. Gefühlsbedingte Schulvermeidung, also Angst vor Klasse und auch Angst vor Leistung und dauerhafte Fehlzeiten bleiben Thema. Das schwächt die Bindung an die Schule und das Zukunftsvertrauen und das merke ich extrem. Viele haben überhaupt keinen Drive mehr auf Schule, sehen die Notwendigkeit überhaupt nicht mehr darin und haben häufig so eine Hoffnungslosigkeit, so eine Art, ja, was soll's? Also, so. Mhm. Mache ich halt was anderes. Und je nachdem, was die sich dann halt auch da noch bei Social Media reinballern, kriegen die dann auch noch irgendwelche urintrinkenden Menschen, die denen auch noch sagen, dass das total in Ordnung ist, sich mit Periodenblut zu beschmieren und keine Ausbildung zu machen und in den Wald zu ziehen. Ja.
Oh Gott.
Ja, really. Ja, ja, solche Gespräche führe ich dann und ich denke mir so, okay, wie schaffst du es jetzt, da professionell keinen Lachanfall zu kriegen, sondern das ernst zu nehmen und damit zu arbeiten?
Mm.
Alle die das in Ordnung finden, ne, die das für sich wollen, die das machen wollen, go for it. Also wir wollen ja hier niemanden judgen, aber ich finde es schwierig, wenn das Jugendliche bekommen, die Schwierigkeiten haben und mit sich strugglen. Das ist einfach kein Lebenskonzept, was man den in der Zeit irgendwie, weiß ich nicht, vorführen sollte, finde ich. Also, ja, meine Meinung dazu zumindest. Ein großer Punkt ist das Körperbild und Essen. Also Zunahme von Essstörungen in vielen Kliniken seit 2000, 2001 und auch weiterhin ein hoher Bedarf an Behandlung, was ich auch sehe. Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Mädchen und einige Anfragen bezüglich Anorexie und atypischer Anorexie.
Hm.
Das ist super traurig. Ich glaube, dass das so ein Punkt von Kontrolle und Kontrollverlust plus ein Mix aus Social Media ist und auch eine Art von Gedankenkontrolle, also wenn du den ganzen Tag dich nur damit beschäftigst, was ich wann esse und dass der Körper Hunger hat und was ich dann wie wo dem Körper zuführen kann, dann hat dein Kopf auch wenig Platz für irgendetwas anderes, wie Sorgen, Ängste oder sich damit zu beschäftigen, wie es der Familie geht oder wie es mir in meiner Familie gerade geht. Und ich glaube, das ist halt einfach ein gefundenes Fressen für jegliche Essstörung.
Mhm.
Und Essstörung ist halt leider eher ein Punkt, der Mädchen betrifft. Da sind wir halt eher wieder in dem, was ich eben gesagt habe, dass eher Mädchen leider häufig betroffen sind.
Was hilft denn den Teenagern? Also was kann man jetzt bei all den Sachen, die Jugendliche betreffen, was kann man da denn machen? Du hast ja eben bei den Kindern gesagt, naja, damit kannst du vielen Jugendlichen nicht kommen. Was hilft denn?
Ja, also viele Gespräche und ein Miteinander. Du kannst ihnen das halt nicht mehr so vorklatschen, ne? Zu sagen, so, du machst das jetzt. Und das ist halt irgendwie auf der einen Seite ganz cool, weil die halt auch ein Stück weit in Eigenverantwortung sind. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein hohes Ohnmachtsgefühl, was das bei Eltern auslöst, weil die halt nicht viel machen können. Also Schlaftherapiebausteine sind schon auch da wichtig. Also gleichbleibende Aufstehzeiten, Licht am Morgen. Ich habe so Tageslichtlampen, die ich dann empfehle. Bett wirklich nur zum Schlafen. Das ist ja auch so eine Teenager-Krankheit, dass alles im Bett stattfindet. Man ist mit den Freunden im Bett. Man chillt einfach so mit Klamotten auf dem Bett. Man isst im Bett. Also alles, ne? Und dass das Bett wirklich nur zum Schlafen da ist. Abends Bildschirmpause ist zu empfehlen, aber häufig entspricht das halt nicht der Realität. Und das ist halt nachweislich wirksam gegen Ein- und Durchschlafprobleme, aber wird halt nicht umgesetzt. Eigentlich brauchen wir da eine maximale Mitarbeit der Jugendlichen.
Mm.
Ja, aber es sind halt Jugendliche, ne? Das ist halt schwierig. Wenn ich da mit meiner Tageslichtlampe komme und sage, so Schätzelein, 60 Minuten vorher, keine Bildschirmzeit.
Klar,
ja, da zeigen die mir einen Vogel. Die haben halt häufig auch nicht so den Druck, das muss man halt auch sagen. Bei Kindern hat man einen anderen Hebel, weil man noch viel mehr kontrollieren kann. Bei Jugendlichen, den Druck empfinden ja meistens eher die Eltern. Also ich habe selten Jugendliche, die sagen, oh, mir geht's so scheiße, weil ich gehe nicht in die Schule und ich will ja eigentlich unbedingt. Und meine Eltern sagen zwar, ich darf so viel zocken, wie ich will, aber ich will eigentlich gar nicht so viel zocken. Solche Gespräche führe ich ja nicht. Es ist ja eher so, dass es heißt, dass die Eltern sagen, ey, der ist süchtig, der ist mediensüchtig, der ist depressiv, die hat eine Essstörung und so weiter und so weiter. Und die Jugendlichen mich eher davon überzeugen wollen, dass die Eltern einfach wahnsinnig übertreiben und die gar keine Krankheitseinsicht haben. Und da ist es zum Beispiel bei der Angst auch so, dass man zusammen mit denen Exkurse machen muss, aber mit denen zusammen. Mit Kleinkindern kann ich Exkurse halt eher anleiten oder kann das auch spielerisch verpacken, wie ja, du gehst jetzt zum Briefkasten oder hey, komm, wir gehen zusammen zum Bäcker und so, dann muss das nicht so als Exkurs gewordet sein. Das ist eher bei Jugendlichen. Da kann ich ja mal versuchen, mit denen zum Bäcker zu gehen gegen dann und versuchen, die da irgendwie hinters Licht zu führen. Also, scheißen die mir einen Pfund. Also da ist es so, dass es so klare Wochenziele gibt, Eltern mit anleiten, validieren, nicht ständig retten wollen, viel Psychoedukation, viel zu erklären, man muss durch die Angst durchgehen und so weiter. Das sind so Sachen, die wirklich echt effektiv sind, wenn man sie denn dann macht. Und bei Essstörungen ist es halt ein Punkt, dass man ein familienbasiertes Behandlungsverfahren durchlaufen sollte, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Also Eltern übernehmen aktiv die Struktur und Essrahmen. Das ist so der Klassiker, aber das ergibt natürlich auch wieder Spannung. Also im Alltag ist es ja so, dass viele Jugendliche dann eher sagen, ich will mit meinen Freunden essen und die Eltern müssen dann aber in dem Moment sagen, nee, tust du nicht. Und dann muss man die halt künstlich kontrollieren, aber anders geht's halt nicht irgendwie. Und das bringt wahnsinnig viel Konfliktpotenzial. Aber es ist halt schwierig, weil, ja, könnt ihr euch ja gerne in der Folge Essstörung anhören. Das ist einfach ein wahnsinnig komplexes, schwieriges Thema.
Genau, da haben wir schon eine explizite Folge zu gemacht. Also wenn euch das Thema Essstörungen interessiert, dann hört da auf jeden Fall rein. Wenn wir uns jetzt die Familie als Ganzes anschauen, dann gibt es ja auch viele Dinge, die im ganzen System einfach so bleiben, wie sich das während Corona entwickelt hat. Also beispielsweise die ganze Wohnsituation, dass während des Lockdowns eben alles sich zu Hause abgespielt hat, weil eben Homeschooling und Homeoffice und so weiter war. Das hat sich ja jetzt nicht wieder komplett zurückgebildet. Also das Zuhause hat ja auch jetzt immer noch bei vielen einen viel höheren Stellenwert, als es vor Corona der Fall war.
Ja, absolut. Genau. Und es ist so, dass wir in der letzten Folge auch viel darüber gesprochen haben, was so die Belastungen waren in der Zeit und dass es halt auch ganz viel Konflikte und auch nachweislich mehr häusliche Gewalt gegeben hat. Und was jetzt eher dazu helfen kann, dass die Familien konkret stabilisiert sind, halt wirklich auch strukturierende wöchentliche Elternchecks. Also was lief gut? Wo hakt es? Eine konkrete Veränderung pro Elternteil, die man anforcieren möchte, dann den Rückblick. Ich gebe ja auch immer gerne Hausaufgaben auf. Also es ist wirklich sehr kleinschrittig teilweise. Und manchmal gibt es auch irgendwie einen Schritt vor, zwei zurück. Heute hatte ich zum Beispiel auch noch ein Elterngespräch, die waren eigentlich ganz gut im Prozess. Das hat sich auch durch die Corona-Krise, haben die sich einfach komplett aus den Augen verloren und haben einfach das Grundvertrauen ineinander verloren. Die haben 3 Kinder. Deswegen ist Trennung, sagen beide ganz klar, keine Option. Okay, dann müssen wir das irgendwie rocken. Und heute bin ich da frohen Mutes hin und war über 2 Stunden da, weil sich das so massiv aufgestaut hatte seit der letzten Woche. Wegen einer Kleinigkeit wurde etwas so Tiefes angetitscht, was in der Corona-Zeit entstanden ist, nämlich dieses tiefe Gefühl von alleingelassen werden und nicht verstanden werden. Und da finde ich diese Elternchecks einfach auch gut, weil wir uns häufig viel zu sehr auf das Negative fokussieren. Und ich will eigentlich, dass diese Familie anfängt, sich auf das zu fokussieren, wo deren Ressourcen sind und was gut läuft und nicht mehr auf das, was alles schlecht gelaufen ist. Weil das kann ich nicht mehr verändern. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich empfehlen kann. Dann Arbeits- und Familiengrenzen sichtbar machen. Also feste Anfangs- und Endzeiten. Auch wenn jetzt, so wie du eben auch schon gesagt hast, viele Familien trotzdem weiterhin Homeoffice genießen dürfen, ist es wichtig, für alle sichtbar zu machen, jetzt sind Mama oder Papa im Homeoffice, jetzt sind die also arbeiten und nicht ansprechbar. Jetzt ist der offizielle Teil, wo sie ansprechbar sind. Das sind so kleine Sachen, die oft so effektiv sind, weil ich Eltern habe, die sich beschweren, dann sind die dann beim Call oder es gibt ja auch super viele lustige Reels, dann kommen die Kinder einfach rein oder machen irgendetwas, während man einen wichtigen Call hat oder so. Ja. Und dann kommt dann der andere Elternteil rein und schnappt sich die Kinder und rennt einfach raus oder so. da sind halt so kleine Absprachen einfach echt Gold wert. Und die sind so banal, da kommt man einfach häufig auch gar nicht drauf. Eine Sache, die wir in den letzten Folgen auch schon besprochen haben, als es um Elternschaft ging, sind halt so Beziehungsinseln. Also zweimal in der Woche wirklich sich Zeit für den Partner, die Partnerin nehmen. Ist kackegal, Leute. 20 Minuten kriegt ihr hin.
Mhm.
Also wie oft sitzen wir einfach nebeneinander und gucken irgendwelche Social Media Kack an. Da kann man auch das Handy mal bewusst auch zur Seite legen, auch wenn ihr 3, 4 Kinder habt, und einfach Zeit miteinander verbringen. Und wenn es ein Spaziergang um die Ecken ist oder gegenseitig was vorlesen oder auch einfach nur vorm Schlafen gehen, einfach kuscheln und keine Ahnung, ein paar nette Worte wechseln. Also wirklich nichts Großes, aber einfach Verbundenheit miteinander teilen, Wertschätzung miteinander teilen.
Wenn wir uns jetzt mal die gesamte Gesellschaft anschauen und auch was in der Schule passiert, also mal weg von Familie oder meine Kinder, meine Jugendlichen, was sind denn deiner Meinung nach da Dinge, die einfach geblieben sind und was wahrscheinlich auch strukturell bleiben wird?
Leistungsrückstände zum Beispiel. Also ich glaube, dass wir einfach ein ganz großes Problem damit haben, dass wir ganz viele schul- und leistungsmüde Jugendliche und Kinder haben, vor allen Dingen seit der Zeit, dass Leistung sehr negativ assoziiert wird im Moment in unserer Gesellschaft. Zumindest ist das meine Meinung dazu und das, was ich so miterlebe. Aber das ist ja auch tatsächlich, habe ich ja auch eine bestimmte Bubble, in der ich mich befinde. Und ich erlebe zwar ganz viele Jugendliche und ganz viele Familien aus verschiedensten Herkünften und aus verschiedensten gesellschaftlichen Schichten, aber die eint ja tatsächlich alle, dass sie irgendwo ein Problem haben, weil sonst würden sie ja nicht mit mir in Kontakt kommen oder mit meiner Firma in Kontakt kommen oder mit meinen MitarbeiterInnen. Und da sehe ich halt überwiegend eine Schulmüdigkeit und eine Leistungsmüdigkeit. So, und ich finde, ohne systematische Aufholprogramme bleiben halt die Grundkompetenzen geschwächt. Und das ist, Lesen zum Beispiel wird immer schlechter. Ja, also auch Sprachverständnis wird immer schlechter. Es wird auch, egal von welcher Herkunft, lesen Kinder und Jugendliche einen Text und können ihn nicht gut wiedergeben. Weil durch diese TikTokerei und diese Reels einfach die Aufmerksamkeitsspanne so gering gehalten wird, dass einen Text von einer halben Seite zu lesen einfach das schon übersteigt. Und das macht mir richtig Sorge. Ein Punkt ist zum Beispiel auch Unterrichtszeit wirksamer nutzen. Also wir haben ja auch da am Wochenende drüber gesprochen, Mimi. Was zum Teufel bringt denn der Lehrplan den Kindern, den Jugendlichen heutzutage noch bei, was wirklich wichtig und effektiv für deren Leben ist? Mediennutzung zum Beispiel. Ein großer Punkt in der Corona-Zeit von allen, weil wir nichts anderes zu tun hatten eigentlich, ist Mediennutzung. So, jetzt wissen wir, dass dieses Problem existiert, aber niemand zeigt jetzt in einem Schulfach, wie gehe ich denn jetzt mit dem Problem um? Das gibt es einfach nicht. Das heißt, wir lassen unsere Jugend damit irgendwie auch weiterhin komplett alleine. Finde ich zumindest. Es gibt dann mal in der Schule von meiner Tochter, die haben dann eine Projektwoche gemacht. Aber es ist eine Projektwoche. Das ist ja im Alltag der Schüler schnell wieder vergessen. Ich finde einfach, da müsste man rangehen. Und seelische Gesundheit stärken, das sichtbarer machen. Wieso gibt es so ein Fach in der Schule nicht, wo es wirklich um Psychologie von Jugendlichen geht, um Psychoedukation von Jugendlichen geht, damit Jugendliche sich selber ein bisschen begreifen können. Wieso lernen die in der Schule nicht in einem Fach, wie es ist, im Miteinander zu sein, empathisch zu sein, sich gegenseitig zu helfen? Viele Schulen sagen, dass das immer noch Teil der Elternerziehung sein sollte. Und ja, ich stimme denen zu, das sollte auch so sein, ist es aber de facto nicht mehr. Das heißt, wir haben eine große Spanne von sozialen Lernen und alltäglichem Lernen, was früher Eltern übernommen haben und nicht die Schule, was aber Eltern de facto nicht mehr übernehmen, die Schule aber auch nicht. Und ich finde, dass das seit Corona einfach nochmal stärker geworden ist, diese Kluft.
Was sind für dich denn so Punkte, wo du sagen würdest, das wabert nicht einfach nur so rum, da muss man mal gucken, was man daran macht, sondern das sind wirklich Dinge, da muss sofort professionelle Hilfe ran, da muss man sofort handeln und nicht irgendwie es rumwabern lassen und sagen, naja, dann gucken wir mal.
Suizidgedanken. Bitte nehmt Suizidgedanken immer extrem ernst, auch von Kindern. Also meistens meinen sie das dann ja nicht als, ich will wirklich sterben, sondern ich will hier nicht mehr sein, ich will das hier gerade nicht mehr. Und auch das, finde ich, ist absolut genauso ernst zu nehmen wie, ich will jetzt sterben. Also bitte, da doktert nicht selber dran rum, ihr werdet des Lebens nicht mehr froh, da bitte sofort in die Klinik gehen. Rascher Gewichtsverlust, genau das Gleiche. Versucht nicht selber irgendwie das Kind zu stabilisieren oder die Jugendliche selber dazu zu bringen. Das hat tiefer gehende Probleme. Bitte sofort in die Klinik oder zumindest sich professionelle Hilfe suchen und jemand anderen entscheiden lassen. Starke Schulvermeidung und ausgeprägte Schlaflosigkeit mit einem Leistungssturz finde ich auch echt beunruhigend. Also wenn man so mitbekommt, dass der Jugendliche oder die Jugendliche oder das Kind einen kompletten Wandel macht von jetzt auf gleich, finde ich, dann ist immer sofort Obacht geboten. Weil das können auch tatsächlich, wenn wir jetzt Richtung Müdigkeit, Leistungsnebel und sowas gehen, nach einer Infektion kann das auch wirklich ein Verdacht auf eine Langzeitfolge sein. Es gibt ja auch Long-Covid bei Kindern. So, ne? Und das ist ja auch noch ein Punkt, den wir jetzt gar nicht angerissen haben, weil der irgendwie auch eher ins Körperliche geht und ich keine Medizinerin bin. Aber da würde ich auch nicht lange fackeln. Also da würde ich sofort mich zu Ärzten wenden.
Wollen wir vielleicht trotzdem versuchen, ein bisschen positiv aus der Folge rauszugehen?
Ja, das machen wir. Das ist eine
so
gute
hinten
Idee.
Raus vielleicht noch ein bisschen was Schönes sagen.
Da hast du recht. Das machen wir mal. Wir sind eher so düster. Jetzt kann ich auch endlich mal was Gutes sagen. Die positive Perspektive und was wir behalten sollten durch diese ganze Coronimoni-Sache. Mhm.
Nicht alles war schlecht.
Nein, nicht alles war schlecht, genau. Und das ist mir auch nochmal zum Abschluss wichtig zu sagen, wir sind auch sehr defizitär geprägt. Ne? Wir reden oft über die düsteren Sachen und über die Worst-Case-Szenarios und so. Aber es gibt tatsächlich auch Sachen, die wir behalten sollten, nämlich Familienzusammenhalt als Schutz. Also ich kenne auch Familien, die sehr gut durchgegangen sind und die gute Rituale gefunden haben, die bis jetzt auch noch anhaltend sind, wo die einfach gemerkt haben, boah krass, wir haben uns als Familie eigentlich in den letzten Jahren aus den Augen verloren und in der Corona-Zeit haben die eher wieder zueinander gefunden und haben das bis jetzt beibehalten. Also die haben bis jetzt verlässliche Ansprachen miteinander, ein Teamgefühl und das senkt Angst und Traurigkeit bei Kindern massiv. Und deswegen sollte das auch weiterhin bewusst gepflegt werden. Und was ich auch erlebt habe, ist Jugendliche, die vorher eine Belastung erlebt haben, sind auch teilweise gestärkt aus dieser Corona-Zeit rausgekommen, weil die gelernt haben, dass die wachsen können nach der Belastung. Also die berichten teils neue Stärke, mehr Mitgefühl, klarere Werte aufgebaut zu haben und empfinden sich als viel mehr unterstützt und gesehen durch ihre Familie als jemals zuvor. Also auch das kann möglich sein. Man kann auch irgendwie da merken, oh nee, irgendwas ist ganz schief gelaufen und ich habe irgendwas Existenzielles nicht gesehen und dann das zu nutzen, dass alles entschleunigt wurde und die Welt stillgestanden hat für eine Zeit lang, für sich, für seine Familie, das habe ich auch erlebt. Und auch, dass Familien höhere Aufmerksamkeit auf die seelische Gesundheit gelegt haben. Das habe ich auch erlebt. Also, dass das erstmal richtig bewusst geworden ist. So. Und dass Ehen, die kurz vorm Scheitern waren in der Corona-Zeit, sich viel besser wieder verstanden haben. Also, verrückt, aber auch das ist möglich gewesen.
Ja, es gibt ja auch super viele Eltern, die sich in der Zeit ja ganz bewusst Gedanken darüber gemacht haben, ey, was macht das jetzt mit meinem Kind? hier die ganze Zeit zu Hause zu sein, keine sozialen Kontakte zu haben, auf einmal kein Hobby mehr zu haben, dass bei den Kindern ja auch super viel weggebrochen ist, was ganz, ganz essentiell im Leben der Kinder war. Und super viele Eltern hat das ja natürlich total belastet und haben sich deswegen auch viel mehr mit ihrem Kind auseinandergesetzt als vorher, um eben zu versuchen, das auszugleichen. Was können wir machen? Womit geht es meinem Kind gut? Womit geht es meinem Kind schlecht? Also das war ja auch eine super intensive familiäre Zeit einfach.
Total. Und so Rituale, die da etabliert worden sind, zum Beispiel wie auch abends miteinander sprechen oder so, das haben die einfach gemerkt, dass das so gut getan hat, weil die halt über Tag halt eher so ihr eigenes Ding gemacht haben, dass sie das bis heute machen. So. Das finde ich halt auch echt schön. Also Leute, es ist nicht immer alles nur negativ. So.
Ja, und wir haben ja auch schon so häufig darüber gesprochen, dass Eltern ja häufig in ihrem Alltag dann nur ganz wenige Sätze mit ihren Kindern wechseln. Ne? Dass es keine richtige Zweisamkeit auch zwischen Eltern und Kind gibt, weil alles ist nur nach dem Alltag geprägt und man rusht von A nach B und es gibt irgendwie nur so Funktionssätze und so. Und dann saß man auf einmal zu Hause und hatte ganz viel Zeit miteinander. Also ich kenne auch Väter, die das so genossen haben. Die haben gesagt, ja, also auch quasi Leute, die selbstständig waren und dadurch halt immer unterwegs waren, immer on the go waren, tagelang weg waren, die das total gefeiert haben im Lockdown. Die gesagt haben so, hey, so viel Zeit mit meinen Kindern hatte ich noch nie. Das war total geil. Ich habe die ganz neu kennengelernt. Also und das macht ja auch was mit dem Thema Bindung, dass man da auf einmal wieder ganz anders war und ganz anders sein konnte auch. Also von daher, wenn ihr euch jetzt in diesen Punkten wiedererkennt, dann freut uns das natürlich für euch, denn Corona war nicht nur schlecht.
Genau, absolut. Ich finde, das ist ein schöner Schluss.
Finde ich auch. Ein bisschen positiv rausgehen ist doch auch mal ganz schön. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr selber noch Fragen, Anregungen habt, dann schreibt uns das doch gerne. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin sagen wir Tschüssikowski. Bye, bye.
Bye, bye. Baba, sagt man doch in Bayern, oder?
Nee, Baba, nee, das ist eher österreichisch, oder? Bussi Baba. Ich hatte eine österreichische Kollegin, die war immer so Bussi Baba.
Verdammt, siehst du noch nicht mal, das habe ich. Ach, ich werde es noch
Servus, sagen. Kannst du sagen. Servus. Servus.
Servus.
Oder
Servus.
Pfirti. Pfirti.
Ich sag einfach Tschüss und Baba.
Tschüss.